Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode der Aktion Gesunder Rücken rund um den Tag der Rückengesundheit. Meine Lieben, heute geht es um das Thema Ergonomie. Was denn das genau bedeutet und wie wichtig dieses Thema für die Rückengesundheit ist, darüber werden wir uns jetzt gleich mit zwei Experten unterhalten. Zum einen haben wir heute eingeladen Susanne Weber. Sie ist Ergonomie-Profi im Einsatz für Verwaltung und Produktion. Also sie kennt sich mit dem Thema wirklich gut aus. Sie hat sogar eine eigene Konzeption darüber entwickelt, nämlich den Ergo-Impuls. Und zum anderen haben wir Detlef Detjen eingeladen. Er ist ja einer der Gründerväter der AGR-Aktion Gesunder Rücken und beschäftigt sich mit diesem Thema, kann man sagen, fast schon ein Leben lang. Schön, dass die beiden heute bei uns sind. Ich sage mal ein herzliches Willkommen an euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, und ich bin Martin Matteo Döller, führe euch durch diesen Podcast und heiße euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, liebe Susanne, darf ich vielleicht dir als Ergonomieprofi gleich einmal die ganz wichtige Frage zuerst stellen: Was versteht man denn eigentlich unter Ergonomie?
Ja, unter Ergonomie versteht man die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Mitarbeiter, an die Menschen. Und für mich ist es immer ein Prozess, der mit den Menschen wirklich einhergeht. Das heißt, die Mitarbeiter einzubinden in diesen Prozess, genau hinzuhören, was haben sie für Bedürfnisse und dann den Arbeitsplatz mit den ganzen Arbeitsmitteln, die zur Verfügung stehen, so anzupassen, dass der Mitarbeiter sich in dem Arbeitsprozess auch wirklich wohlfühlt.
Also könnte man sagen, eine komplexe Angelegenheit.
Es ist komplex und es ist ganzheitlich.
Lieber Detlef, können wir das so stehen lassen oder hast du als Rückenexperte da noch einen Impuls Richtung Ergonomie für uns?
Ja, gut, also Susanne hat das im Prinzip schon sehr gut erklärt, allerdings sehr fokussiert auf den Arbeitsplatz. Ergonomie taucht im Prinzip für den Menschen, der von Ergonomie liest, überall auf. Also man spricht überall von ergonomischen Produkten und da geht es wieder darum, sind die anpassbar auf den Menschen. Ich würde gerne nochmal ergänzen, dass Ergonomie ja oftmals auch so definiert wird, dass man von den Proportionen, dass ein Arbeitsplatz oder dass ein Produkt zu dem Menschen passt, so wird es zumindest oftmals verstanden. Wir haben sehr, sehr erkannt, dass die Dynamik auch eine große Rolle spielt. Also wir verbinden das sehr oft mit dem Begriff Ergodynamik, das heißt zum Menschen passend, aber auch dynamikfördernd. Aber generell von der Erklärung ist das schon richtig so.
Und würdest du sagen, Detlef, hat sich da in den letzten Jahren auch das Bewusstsein ein bisschen geändert? Ist ein bisschen mehr das bei den Menschen angekommen, auch bei den Arbeitgebern, wie wichtig diese Impuls Ergonomie am Arbeitsplatz ist?
Ja, gut, Arbeitgeber gibt es solche und solche. Es ist schon angekommen, aber es wird halt nicht stringent durchgesetzt, weil Arbeitgeber immer noch, ich sehe da immer vor mir noch so diese zwei Töpfe. Der eine muss halt eben Arbeitsmittel beschaffen und wird dafür gelobt, dass er möglichst knappe Ressourcen verwendet und der andere ist halt für die Gesundheit verantwortlich und dazwischen passt irgendwie das ganze Thema. Also es gibt zu beiden Seiten immer noch Ausschläge.
Ich verstehe. Aber prinzipiell könnte man sagen, es ist schon sehr, sehr wichtig. Es wird aber auch immer wichtiger. Und wenn ein Arbeitgeber da, sage ich jetzt einmal, vernünftig ist, dann merkt er natürlich auch, dass es auch dementsprechend sich rechnet, in Ergonomie zu investieren.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja mal schauen, wenn wir uns mal die nackten Zahlen anschauen, dann kann man ja sagen, dass 25% aller Arbeitsunfähigkeitstage, die werden ja ständig erfasst, durch Muskel-Skeletterkrankungen verursacht werden, sprich Rückenschmerzen. Die Ergonomie beeinflusst das sehr, sehr stark. So, wenn ich jetzt sehe, in der Industrie, ein Arbeitsausfalltag kostet 700 Euro. Wenn es mir gelingt, durch Einflussnahme, beispielsweise durch eine verbesserte Ergonomie, diese Quote zu reduzieren, speicherbares Geld. Also das rechnet sich für den Arbeitgeber auf jeden Fall. Also deswegen ist das wichtig und sollte auch umgesetzt werden.
Liebe Susanne, du bist ja auch viel in Betrieben unterwegs und kennst ja sozusagen dieses Thema wirklich aus der Praxis. Würdest du meinen, dass im Prinzip jeder Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet werden kann oder gibt es da welche, die besser oder schlechter geeignet sind oder gibt es Grenzen?
Also grundsätzlich macht es Sinn, die Arbeitsplätze aus der ergonomischen und aus der Gesundheitssicht mal zu betrachten und auch zu beleuchten. Nehmen wir doch mal den Verwaltungsbereich, also Arbeitsplätze wirklich im Office-Bereich oder jetzt Homeoffice, oder gehen wir in die Produktion rein, Industriearbeitsplätze. Da sehe ich Arbeitsplätze im Montagebereich, an Fertigungsanlagen, in der Logistik. Das sind Arbeitsplätze, die man gut beleuchten kann und wo es häufig gute Ansätze gibt, den kompletten Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung zu beleuchten, aber auch anzupassen und zu verändern.
Das heißt also im Prinzip, es ist schon viel Gestaltungsspielraum dabei, aber man muss sich seine Gedanken machen.
Zum einen die Gedanken machen, zum anderen wirklich den ganzen Prozess zu erfassen und die Mitarbeiter, die wirklich am Arbeitsplatz sind, aber auch die Verantwortlichen, wirklich alle mit ins Boot zu nehmen und zu gucken, welche Bedürfnisse hat wirklich jeder an dem Arbeitsplatz, um da wirklich Ansätze zu finden, den Arbeitsplatz, ich will nicht sagen nur ergonomischer, sondern wirklich menschengerechter zu gestalten.
Das heißt, da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit natürlich.
Genau.
Sehr spannend. Kann ich mir das so vorstellen? Ihr geht in Betriebe, sprecht dort dementsprechend auch mit allen Beteiligten natürlich, aber macht auch einen genauen Blick eben auf diesen jeweiligen Arbeitsprozess und macht dann konkrete Vorschläge, wie es ergonomischer gestaltet werden kann.
Genau, im ersten Schritt werden die Arbeitsbereiche natürlich definiert, um welche Arbeitsbereiche geht es. Dann wirklich zu den Menschen, zu den Arbeitsplätzen. Und dann heißt es erstmal wirklich den Arbeitsplatz anzuschauen, wer arbeitet dort, welche Mitarbeiter sind da wirklich an dem Arbeitsplatz beteiligt. Und dann wirklich genau hinzuhören und hinzusehen, was der Arbeitsplatz von der Gestaltung möglich ist, aber auch vom Verhalten. Also immer dieses beides Verhältnis und Verhalten wirklich zu beleuchten, wo da entsprechend Ansatzpunkte sind, in die Gestaltung, aber auch in die Verhaltensänderung zu gehen.
Das heißt wirklich, es ist ein Prozess damit dahinter verbunden. Es ist nicht so, man gestaltet den Arbeitsplatz um, sondern da geht es ein bisschen in die Bewusstseinsentwicklung, könnte man fast sagen.
Ich würde mal sagen, in die Körperwahrnehmung. Weil alles andere, was man zur Ergonomie liest, das steht ja genügend dann auch im Netz. Und die Mitarbeiter haben oft keinen Bezug so richtig. Wo sollen sie denn anpacken? Wo sollen sie ansetzen? Wirklich für sich selbst. Und da heißt es wirklich zu schulen, die Körperwahrnehmung zu schulen, das Verhalten zu schulen und ein Bewusstsein für den Körper überhaupt zu entwickeln.
Detlef, ist das aus deiner praktischen Arbeit heraus auch so oder hast du dann noch andere Aspekte für uns?
Ja, also ich bin ja selber nicht so sehr viel in Betrieben unterwegs, kriege aber sehr viel mit. Vielleicht als Ergänzung noch, es ist mal wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der also ein Ergonomie-Spezialist und sagt, so pass mal auf, aha, da ist jemand, der ist seit 30 Jahren am Arbeitsplatz, hat da seine Prozesse, seine Handgriffe und man sagt, so, das tun wir mal alles weg. Wir gestalten jetzt mal alle Tools und das ist es jetzt und jetzt arbeitest du da dran. Das ist eine ganz, ganz schlechte Herangehensweise, weil der sich nicht mitgenommen fühlt. Also eher hingehen, was Susanne eben auch schon sagte, den Menschen zuhören, wie machst du das, warum machst du das so, guck mal, möchtest du das mal ausprobieren, sodass der Mitarbeiter letztlich eigentlich im Kopf zumindest derjenige ist, der sagt, naja, das waren ja so meine Empfehlungen, das so zu machen. Also Hand in Hand mit den Mitarbeitenden letztlich den Arbeitsplatz mit den Tools, die zur Verfügung stehen, verbessern. Dann haben wir eine größere Akzeptanz.
Und dann spüren die Menschen das natürlich auch, was es in ihren täglichen Bereich an Verbesserungen bringt. Und dann kommt eine Eigendynamik möglicherweise ins Rollen. Susanne, wie schaut denn das eigentlich im Büro aus? Gibt es da ganz bestimmte Bereiche, die sehr ergonomisch gestaltet werden können? Also ich sage jetzt einmal, der Schreibtisch, höhenverstellbarer Schreibtisch, gewissen Arbeits-, sozusagen Abstände von den Geräten, Bildschirmen etc. Gibt es da gewisse Anleitungen, an die man sich halten könnte?
Also im Büro kann man mal ganz klassisch sagen, gibt es drei große Schnittstellen. Das eine ist wirklich der Arbeitsstuhl selbst. Und wie oft habe ich schon einen guten Arbeitsstuhl am Arbeitsplatz gesehen, aber wo die Mitarbeiter einfach schlecht drauf sitzen, weil sie sich eigentlich mit dem Arbeitsmittel, mit dem Stuhl noch gar nicht beschäftigt haben. Was hat der für Einstellungsmöglichkeiten? Was hat der für Hebel? Und wie mache ich es wirklich richtig für mich? Die zweite Schnittstelle ist immer die Tischeinstellung. also die Tischhöhe wirklich zu bestimmen, zu gucken, passt es zur Körpergröße, wie kann ich den Tisch anpassen, im Sitzen hat er eine Möglichkeit zum Stehen, aber auch immer auf die Frage, wie oft soll ich stehen, wie lang soll ich stehen, alles diese Dinge in den Prozess zu beleuchten und zu gucken, dass die Mitarbeiter Handlungshilfen bekommen, wirklich Körperhaltung zu wechseln, Bewegung und Dynamik an den Arbeitsplatz zu bekommen. Und so wie du das jetzt auch schon gesagt hast, Abstände sind natürlich wichtig, zum Beispiel Auge, Monitor. Arbeite ich mit einem Monitor? Arbeite ich mit zwei Monitoren? Wie werden die entsprechend aufgestellt, dass es vom Blickwinkel her stimmt? Auch da sehe ich häufig, dass es Handlungsbedarf gibt. Viele Bildschirme sind zu hoch. Das überstreckt den Nacken. Es gibt Beschwerden im Schulter-Nackenbereich. Ebenso Tastatur, Maus. Wo sind die angeordnet am Arbeitsplatz? Körperfern oder körpernah, sodass die Schulter sich wieder zentrieren kann. Also das sind so mal die Basics. Ich will mal sagen Stuhl, Tisch, Technik. Aber am Arbeitsplatz spielt natürlich Beleuchtung und besonders auch der Lärm eine große Rolle.
Und jetzt haben wir ja in den letzten Jahren so einen Boom zum Homeoffice. Und das ist ja wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. Also gehen wir davon aus, dass wir noch mehr im Homeoffice arbeiten werden, zumindest nicht weniger. Und dann sitzt man vielleicht irgendwo oder lümmelt auf der Couch oder hat irgendwo den Küchentisch nur als Arbeitstisch zur Verfügung. Auf jeden Fall oftmals auch die Ergonomie ein bisschen weiter entfernt. Kannst du uns da ein paar Tipps geben, wo man im Homeoffice wirklich A, schnell was tun kann und B, worauf man achten sollte, was die Leute hier beachten sollten?
Also aus meiner Erfahrung ist es wirklich wichtig, jeder, der 1 bis 2 Tage im Homeoffice arbeitet, gelten im Grunde die ergonomischen Grundsätze genauso im Homeoffice wie im Büro. Also da ist natürlich die Frage, warum soll ich da Abstriche machen? Oft ist es so, dass der Mitarbeiter aber selbst investieren muss in die Ausstattung der Arbeitsmittel. Die technischen Möglichkeiten werden oft gestellt über den Arbeitgeber, aber dann der Arbeitsplatz selbst, der liegt dann in den Händen der Mitarbeiter. Und da heißt es erstmal zu gucken, wo ist mein Arbeitsbereich und wo ist mein Wohnbereich, sodass ich wirklich einen Platz mir definiere, wo ich arbeite. Und dann wirklich zu gucken, ja, was habe ich für einen Arbeitsstuhl? Und die meisten Leute fangen an, wirklich erstmal in den Stuhl zu investieren. Also einen ergonomischen Stuhl, der anpassbar ist. Häufig ist es so, dass im Homeoffice-Bereich die Stühle zu Hause, sage ich mal, sehr viel wohnlicher sind, ja, weil sie angepasst sind an die räumliche Umgebung. Aber auch andere Sitzkonzepte spielen da oft eine Rolle. So dynamische Hocker sieht man sehr viel und es macht natürlich da auch Sinn, mal einen anderen Impuls zum Sitzen zu haben. Also von dem her lassen sich da ruhig mal so alternative Sitzkonzepte ausprobieren, die ich gut finde und auch sinnvoll finde. Dann ist für mich wirklich wichtig, das Zeitmanagement im Homeoffice zu achten. Also wirklich regelmäßig Pausen zu machen. Kurzpausen. Das kann mal nur 3 Minuten sein. Sich immer wieder zu fokussieren, zu erholen, und auch zu regenerieren. Und dann so kleine Bewegungspausen zwischendrin, also zwischen den Meetings zum Beispiel, was ich mir selber einrichten kann. Also von dem her immer wieder zu gucken, wie gestalte ich meinen Tag, wie setze ich wirklich Arbeitszeiten, damit wir wirklich konzentriert und auch fokussiert und gut arbeiten können. Das ist eigentlich eine Geschichte, die wichtig ist, wirklich dann im Homeoffice.
Wahrscheinlich auch wieder mit Disziplin und Selbstdisziplin zusammen, dass man eben die Pausen setzt und dass man eben hier den Tagesablauf so gestaltet, wie wenn er unter Anführungszeichen im Büro wäre.
Tatsächlich ist das so, dass zu Hause niemand vorbeikommt, der sagt, gehen wir mal einen Kaffee trinken oder gehen wir zusammen in eine Mittagspause. Also von dem her, sich selber wirklich zu überlegen, wann mache ich denn Pause, wie gestalte ich die Pause? Und Pause für unser System heißt jetzt nicht vom Arbeitsplatz weg, ja, ans Handy ran und meine Pause mit sozialen Kontakten dann zu füllen, sondern wirklich Pause heißt, vielleicht mal rauszugehen im Moment oder vielleicht auch mal hinzulegen. Warum nicht? Ja, das ist wirklich Pause. Und es kann mal wirklich nur mal 10 Minuten sein, um sich wirklich zu regenerieren. Aber das bedeutet natürlich Zeitmanagement und sich das wirklich selber mal auch so ein Stück weit durchzuplanen.
Bedeutet jedenfalls weniger Stress, wenn ich mir das so vorstelle, gerade bildlich. Und wie wir ja schon gehört und gelernt haben, weniger Stress heißt gesunderer Rücken. Also von daher sind wir da auf einem guten Weg, wenn wir diese Maßnahmen, die du uns jetzt gesagt hast, befolgen.
Genau, ich würde gerne noch ergänzen bezüglich den Büromöbeln im Homeoffice. Es gibt neue Konzepte, in denen ich Büromöbel mieten oder auch leasen kann. Das ist vielleicht interessant für Arbeitgeber. Solche Modelle gibt es inzwischen, wo ich sage, ich habe vielleicht für ein Projekt entsprechend für ein halbes Jahr so und so viele Mitarbeiter, die im Arbeitsplatz ausgestattet werden. Und da gibt es jetzt neue Konzepte, die kostengünstig sind für den Arbeitgeber. Auf einer Plattform können die Mitarbeiter sich ihre Büromöbel raussuchen und dann zum günstigsten Preis oder zum erschwinglichen Preis vom Arbeitgeber entweder leasen oder mieten.
Sehr, sehr interessante Idee und ein ganz wichtiger Impuls. Schön, dass du das ergänzt hast. Lieber Detlef, wie sieht es denn aus deiner Sicht in der Industrie aus? Lass uns da vielleicht noch einmal ein bisschen auf diesen Arbeitsabläufe, Prozesse etc. zu sprechen kommen. Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt konkret mit raschen Maßnahmen auch in der Industrie aus deiner Meinung und Erfahrung heraus?
Ja gut, in der Industrie gibt es ja ganz sehr unterschiedliche Arbeitsplätze, die jeder für sich auch beleuchtet werden sollten. Wir haben da von der Aktion Gesunder Rücken auch schon etliche Themenfelder erarbeiten lassen von Ärzten und Therapeuten und Lösungen gefunden. Also beispielsweise im Bereich der Verpackung, wo es darum geht, dass so Paletten fertig gemacht werden muss, wo man nicht sich bücken muss, irgendwo unter der Palette was durchschiebt, sondern wo es auch maschinelle Unterstützung gibt, genauso im Bereich, wo Pakete ja, hin und her bewegt werden müssen, wo man mit Vakuumsaugern arbeitet, also wo halt einfach Maschinen das Ganze unterstützen oder wo so große Papierrollen von A nach B an die Maschine transportiert werden und wo man mit Mobilliftsystemen, die einfach zu bewegen sind, wo die Lasten auf eine gewisse Höhe transportiert werden und an die Maschine adaptiert werden, wo einfach die Maschine es unterstützt, weil man darf nicht unterschätzen, dass es oft Situationen gibt, wo jemand sagt, Mensch, jetzt ist gerade keiner hier, der mit anfasst, jetzt mache ich das mal eben alleine und schon ist passiert. Also da lauern Gefahren. Und ja, das Herzstück ist eigentlich unsere Arbeit im Industriebereich, ist ein Industriearbeitsplatz, der komplett als Konzept auch betrachtet worden ist, wo man die Komponenten, also Stuhl, ein Arbeitstischsystem, die Beleuchtung, wenn man steht, halt eben die Arbeitsmatte, aber auch die Werkzeuge, wo man das alles betrachtet hat, ein Konzept dazu aufgestellt hat. Das betrifft ja sehr viele Arbeitsplätze, also wo man wirklich über das ergonomische Produkt wirklich die Verhältnisse maßgeblich so verändert, dass deutlich weniger Belastungen vor Ort sind. Aber es gibt wesentlich mehr Aufgabenfelder. Gehen wir mal rein, so wenn Lasten transportiert werden sollen, wenn etwas ausgeliefert wird, auch da gibt es Systeme, wo halt Lasten ins Auto transportiert werden können. Mit von einer Person. Es gibt die Lösung, man muss sie nur finden, man muss sie einsetzen, sinnvoll einsetzen und dann können wir das erheblich verbessern.
Lösungen gibt es und umso wichtiger ist es, dass man sich eben mit den richtigen Experten auseinandersetzt und diese Experten auch einlädt, die richtigen Lösungen erarbeiten zu können. Liebe Susanne, eine Frage kommt jetzt mir noch gerade so in den Sinn. Jetzt haben wir die Industrie gehört und wir haben das Homeoffice gehört. Wie sieht es denn eigentlich so im Dienstleistungsbereich aus? Kannst du aus deiner Arbeit da uns ein bisschen was erzählen drüber?
Ja, seit Corona gibt es relativ viele Anfragen im Bereich Webinare, also so Impulsvorträge. Oft ist es so, dass Unternehmen, die verschiedene Standorte haben, ein Webinar möchte, das dann standortübergreifend wirklich erfolgt. Also zum Thema Arbeitsplatz, aber natürlich Homeoffice, also dieses hybride Arbeiten wirklich in Fokus nimmt. Es gibt Anfragen zum Thema 1:1-Coaching, auch für diese individuelle Beratung im Bereich Homeoffice, sodass die Mitarbeiter mir da Bilder schicken von ihrem Arbeitsplatz und wir zusammen den Arbeitsplatz Schritt für Schritt durchgehen. Dann sind auch wieder Vor-Ort-Schulungen gefragt, Ergonomie-Workshops mit Kurzvorträgen, aber auch individueller Beratung an den Arbeitsplätzen. Und was ich in den letzten Jahren an Anfragen bekommen habe, das sind so Produktberatungen. Dass Unternehmen sagen, wir haben die und die Ausstattung, können Sie von der Ergonomie mal drüber schauen, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Weil wenn Hersteller angefragt werden, dann werden Hersteller natürlich ihre Hauptprodukte, sage ich mal, platzieren und der Kunde selber weiß nicht, ist es jetzt eine Aktion des Unternehmens, des Herstellers oder ist es wirklich das richtige ergonomische Produkt, was die Gesundheit fördert, Unternehmen für die Mitarbeiter entweder als Standard oder im Bereich Sonderlösungen wirklich braucht. Also, das ist ein neuer Weg. Der immer wieder gefragt wird.
Das heißt, es gibt eine Menge von Dienstleistungen, die man da in Anspruch nehmen kann. Man muss sich allerdings da auch bewusst sein, es ist ein gewisser Prozess, wie wir heute schon gehört haben, aber ein Prozess, der sowohl den Mitarbeitern als auch den Unternehmen erhebliche Vorteile bringt.
Vielleicht kann ich das noch mal kurz ergänzen. Im Produktionsbereich gibt es auch Anfragen zu diesem Thema der Arbeitsplatzanalyse. Also, dass da wirklich Beschwerden entstehen an dem Arbeitsplatz, wo das Unternehmen sagt, was können wir denn jetzt tun? Und da heißt es wirklich in dem Fall vorzugehen, sich den Arbeitsplatz, den Arbeitsprozess anzuschauen, wie machen es die Mitarbeiter, wer ist beteiligt an den Arbeitsplätzen, um dann wirklich Belastungen zu benennen und dann einen Maßnahmenplan zu entwickeln, der dann diskutiert wird im Unternehmen. Was kann Schritt für Schritt verbessert werden? Wo geht die Reise hin und hier in diesem Bereich dann mit zu unterstützen?
Wir haben heute auch schon mehrmals gehört, dass die richtigen Produkte auch ein ganz entscheidender Faktor sind, um Ergonomie entfalten zu können, sozusagen. Detlef, das ist ja ein ganz wichtiger, sozusagen, Bereich eurer Arbeit. Es gibt das AGR-Gütesiegel. Da möchte ich dich auch gerne noch ein bisschen fragen, was da so dahinter steckt. Aber lass uns vorweg noch eine Frage beleuchten, nämlich, wie erkenne ich jetzt eigentlich ein gutes Produkt, ein rückengerechtes Produkt sozusagen. Das ist ja eigentlich der Kern eurer Arbeit.
Also die Schwierigkeit ist natürlich, dass mit dem Begriff Ergonomie, ergonomisches Produkten manchmal etwas überschwänglich gearbeitet wird, ne? Also ein Anbieter sagt sehr schnell, wir haben ein top ergonomisches Produkt, obwohl das gar nicht so ist. Da gibt's dann, also empfehlen kann ich einfach, sich wirklich an Fachleute zu wenden, die das gelernt haben. So, Susanne ist ja ein tolles Beispiel, die in ein Unternehmen reingeht, die analysiert und aufgrund ihrer Erfahrungen halt eben Empfehlungen ausspricht, die ja nicht immer nur Neuanschaffungen betreffen, sondern wirklich eine Adaption von Lösungen auch vorsieht. Weil Susanne hat das ja eben richtig dargestellt, ein Hersteller geht natürlich oft ran und sagt, okay, wir haben unsere Produkte, die können wir da komplett installieren. Also die große Lösung. Aber auch die Experten müssen sich natürlich ausbilden und jetzt gehe ich mal so ein bisschen in unserem Bereich. Wir bilden seit vielen Jahren Experten für Ergonomie und Rückengesundheit aus. Das sind Menschen, die eine sehr qualifizierte Ausbildung bereits haben als Physiotherapeuten, als Ärzte, als Sicherheitsfachkräfte, die dann aber nochmal von uns speziell geschult werden zu Anforderungen für rückengerechte Produkte, wie sie von uns in den Gremien bei der Gütesiegelprüfung definiert werden und die dann wirklich rangehen können und sagen können, okay, jetzt ganz konkret, was machen wir an den Arbeitsplätzen? Generell kann man bei uns ja schauen, wie sehen die Anforderungen aus, kann sich Beispiele ansehen von Produkten, die zertifiziert worden sind. Man muss nicht immer sich dann muss sich diese Produkte immer nehmen, aber man kriegt zumindest mal die Erkenntnis, was macht denn ein Produkt in dem Bereich wirklich rückenfreundlich und worauf muss ich bei der Beschaffung achten? So, und das ist dann schon eine Hilfe, wenn ich da etwas verbessern will.
Lieber Detlef, lass uns bitte noch einmal kurz auch auf das Gütesiegel zu sprechen kommen. Das ist ja ein sehr komplexer Prüfablauf dahinter, bis ich so ein Siegel als Hersteller bekomme. Was steckt denn da alles dahinter? Gremium hast du gesagt, eine Menge an Experten, aber auch ein klar definierter Prozess.
Ja, also es ist ein wirklich intensiver Prozess, wo sich Ärzte, Therapeuten, Sportwissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen mit den Produkten beschäftigen, ganz genau sich ansehen, wie ist denn das, was dort behauptet wird? Ist das durch Studien belegt? Gibt es dort Anwendungsbeispiele? Wie ist die Rückmeldung der Anwender? Ist ein Prozess, geht über eine Vorprüfung, wo zunächst einmal genau recherchiert wird, was hat es mit dem Produkt auf sich, dann in so eine Hauptprüfung, wo vor einem großen Gremium halt das Ganze belegt werden muss. Wenn man es geschafft hat, haben wir ja zum einen definiert, welche Anforderungen werden an solche Produkte gestellt und wir haben Produkte, die wir beispielhaft auszeichnen können. als Leuchtturm in dem Bereich, weil sie halt eben helfen können. Das Gütesiegel selber, es gibt eine ganze Menge Siegelchen inzwischen. Man muss immer ganz genau schauen, was hat es da wirklich damit auf sich, wer prüft da, wie wird das Ganze vergeben. Das AG-Gütesiegel ist eine europäische Gewährleistungsmarke, ist überprüft worden. Also ist ein sehr gesicherter Prozess, der in verschiedensten Bereichen des Lebens schon greift und Empfehlungen geben kann.
Das ist ein sehr schöner Aspekt, wie du gesagt hast, Siegelchen. Ja? Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können sich jetzt ihr Bild machen, was es da an Unterschieden gibt. Liebe Susanne, ich würde dich noch gerne fragen wollen, wenn man jetzt sagt, man möchte sich ergonomische Möbel oder Hilfsmittel dementsprechend anschaffen. Als Expertin, was gibt es denn da für Tipps von dir? Worauf soll man achten und was ist da ganz besonders wichtig?
Also ich würde mal zuerst nennen, erstmal informieren, ausprobieren und selbst erfahren. Das ist eine schöne Möglichkeit, wirklich diese Tools selber auszuprobieren. Also wenn ich auf der Suche bin nach einem zum Beispiel ergonomischen Stuhl, dann macht das wirklich Sinn, nicht allein ins Internet zu schauen, zu sagen, was gibt es da und was gibt es als Aktionen, sondern vielleicht in ein Fachgeschäft zu gehen. Und da mal zu überprüfen, es gibt auch von der AGR zertifizierte Fachhändler und Fachgeschäfte, die, sage ich mal, ausgebildet werden in diesem Bereich, wo ich auch eine gute Beratung bekomme vor Ort, um da mir selbst ein Bild zu machen. Passt der Stuhl zu mir, zu meiner Arbeitsweise? Sich auf der Seite von der AGR erstmal zu informieren, was ist da wirklich wichtig? Wie will ich mich da bewegen? Und dann tatsächlich auszuprobieren.
Beratung und probieren geht über alles in diesem Falle. Ja, ich wusste, wir kriegen wieder viele interessante und wissenswerte Impulse und die haben wir natürlich auch bekommen von Susanne Weber und von Detlef Detjen. Und bei euch beiden möchte ich mich natürlich jetzt ganz herzlich für dieses interessante und wirklich wissenswerte Gespräch bedanken. Herzlichen Dank, ihr beiden.
Danke auch.
Danke auch.
Und ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Podcast-Episode der Aktion Gesunder Rücken. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.